Deutschlandfunk.
Also ihr und ich, die allermeisten, die jetzt gerade zuhören, wir leben ja in der Bundesrepublik Deutschland. Wichtiges Wörtchen heute. Republik. Denn so viel soll schon mal gesagt sein. Das haben wir dem Latein entlehnt und Latein, das haben ja diese Typen mit Toga gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jetzt mal der Reihe nach. In 100 Folgen vom Anfang bis jetzt.
Folge 6. Die Römische Republik.
Mit Markus Dichmann.
In den letzten beiden Folgen waren wir ja bei den alten Griechen, ne? Olympische Spiele, Stadtstaaten und Demokratie und so. Und das war bis hierhin, bis Folge 6, auf jeden Fall schon mal ein richtig dickes Brett europäische Geschichte, das wir da gebohrt haben. Es wird jetzt aber noch dicker werden, ihr Lieben. Denn jetzt kommt Rom. Und Rom bleibt auch erstmal eine ganze Weile, das verspreche ich euch. Wir fangen aber der Reihe nach ganz vorne an, nämlich bei der Gründung der, Achtung, Römischen Republik.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
So, jetzt kommt aber sofort ein Aber, Matthias. Salve.
Salve.
Denn wir können nicht aber direkt mit den Römern loslegen. Wir müssen schon noch mal kurz gucken, wer da vorher da war. Die Römer kommen ja bekanntermaßen aus dem heutigen Italien. Und weil wir ja in den letzten Ausgaben immer über Hochkulturen und so gesprochen haben, muss man sagen, in Italien gab es schon vor den Römern eine wirklich erstaunliche Hochkultur, nämlich die der Etrusker.
Ja, und wir reden über sie, weil sie eben vor der Gründung der Römischen Republik das nördliche Mittelitalien dominierten, vor allem die Toskana und Teile Umbriens. Und Rom war eben Teil dieses etruskischen Einflussgebietes. Begonnen hat diese Dominanz im nördlichen Mittelitalien im 9. oder im 8. Jahrhundert vor Christus. Es ist übrigens nicht so ganz geklärt, wie die Etrusker nach Norditalien gekommen sind und welchen Ursprungs ihre Sprache ist. Die einen sagen, Etrusker seien um etwa 1000 vor Christus von der kleinasiatischen Küste gekommen und andere gehen davon aus, dass sich die etruskische Kultur aus einer anderen, vorhergehenden Kultur entwickelt habe, die ebenfalls in der Toskana nachweisbar ist. Vielleicht ist es aber wie oft eine Kombination von beiden Möglichkeiten.
Trifft man sich irgendwo in der Mitte. Und diese Etrusker, Matthias, waren ein, sagen wir mal, ziemlich ambitioniertes Völkchen, wenn man den Begriff so verwenden will. Ja, denn die haben nicht nur auf die Toskana und Umbrien geschaut, sondern auch aufs ganze Mittelmeer.
Ja, sie waren eine sehr starke Seemacht, kann man sagen. Mit ihrem Verbündeten Karthago dominierten sie das Tyrrhenische Meer. Das geht etwa von der Nordspitze Korsikas bis zur Südspitze Sardiniens und weiter bis nach Sizilien. Von da aus war es dann eben nicht mehr weit nach Karthago, dem heutigen Tunis. Und mit den Karthagern waren die Etrusker verbündet. Aber auch auf dem Land gehörten die Etrusker zu jenen, die den Ton angaben. Um etwa 600 vor Christus schlossen sich 12 Städte zu einem Städtebund zusammen. Dieser Bund war vor allem aus religiösen Motiven heraus entstanden und die Wirkung blieb eher beschränkt. Denn aus ihm entstand kein etruskischer Zentralstaat.
So, und die Etrusker waren eben auch in Rom. Ja, die Stadt gibt es ja schon länger als die Republik und sie wurde eben von Etruskern regiert.
Ja, die ersten etruskischen Familien, die sind im 7. Jahrhundert vor Christus nach Rom gekommen. Jedenfalls lassen sich für diese Zeit erstmals etruskische Adlige in Rom nachweisen. Aber wie immer mit aller Vorsicht, denn die Quellenlage ist mäßig. Aber auch schon ein Jahrhundert später, also im 6. Jahrhundert vor Christus, gibt es archäologische Funde. Zum Beispiel ein Tempelbau auf dem Kapitol oder der Circus Maximus. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ab diesem Zeitpunkt die Etrusker in Rom eine dominante Rolle übernommen haben, was mitunter in der römischen Geschichtsschreibung als Fremdherrschaft beschrieben wurde.
Die Etrusker sollen Rom eben mit einem König an der Spitze regiert haben, sollen eine Königsherrschaft installiert haben, also im Grunde Monarchie und nix Republik. Für wie lange?
Das ist nicht so ganz klar. Es könnte mit Unterbrechungen 2 Jahrhunderte gewesen sein. Mitte des 7. vorchristlichen Jahrhunderts wurden die schon vorher bestehenden Siedlungen der Latiner und der Sabiner zusammengeschlossen auf den berühmten 7 Hügeln, auf denen Rom entstanden ist. Und die Geschichte mit Romulus und Remus entspringt der römischen Mythologie.
Ah, falls ihr euch jetzt nämlich schon die ganze Zeit gefragt habt, hey, Moment, was ist denn mit Romulus und Remus? Die sollen noch die Stadt gegründet haben. Na ja, Matthias, das ist eben eine schöne Geschichte, beziehungsweise, du sagst es, ein Mythos.
Genau, angeblich sind sind die Zwillingsbrüder Romulus und Remus vom Kriegsgott Mars und der Priesterin Rhea Silvia gezeugt worden. Die beiden seien am Ufer des Tibers ausgesetzt und von einer Wölfin gefunden worden.
Klingt schon sehr realistisch, muss man sagen.
Diese habe die beiden gesäugt und am Leben gehalten. Später seien dann die Brüder aneinander geraten und im Verlauf eines Streites habe Romulus den Remus erschlagen. Und der Name der Stadt zeugt davon, dass Romulus gewonnen hat. Eine schöne Geschichte, aber eben nur eine Geschichte, die mit der Historie Roms wirklich nichts zu tun hat.
Nee, da war es also eher so, nochmal kurz gefasst, dass die 7 Hügel Roms von Latinern und Sabinern bevölkert waren, bis die Etrusker kamen und sich zu den Herren Roms aufschwangen, ja sogar einen König stellten. Diesen etruskischen König jetzt also, den musste man loswerden, bevor Rom zu einer Republik werden konnte, bevor aus Monarchie Republik werden konnte. Und damit kommen wir schon wieder zu einer Geschichte, nämlich zur Geschichte der Lucretia, zur Geschichte ihrer Schändung. Über diese Geschichte wurden Lieder geschrieben, wurden Opern gedichtet und Gemälde gemalt und sogar der große Shakespeare höchst selbst hat ein Gedicht geschrieben über die Schändung der Lucretia. Und jetzt hat es sich ergeben, dass unser 1-Stunde-History-Reporter Martin Krinner nicht nur ein Geschichtsfachmann ist, sondern auch noch Shakespeare-Fan. Und deswegen hat er sich entschieden, dass er uns die Geschichte über die Schändung der Lucretia jetzt mit Shakespeares Hilfe erzählt.
Dem Römerheer vor Ardea entflieht Tarquin. Von Schwingen schnöder Lust getragen, lässt er ein Feuer aus der Asche schlagen, das lange unterdrückt nun glutenvoll Lucretias keuschen Leib umschlingen soll.
Die Tragödie beginnt auf einem Feldzug. Tarquinius Superbus, der letzte König von Rom, belagert die Nachbarstadt Ardea. Und dort sitzen seine Söhne und Feldherren eines Abends zusammen. Sie trinken Wein und reden über Frauen. Shakespeare malt diese Szene lyrisch aus. Sie geraten in Streit darüber, wer hat die schönste, die keuscheste, die tugendhafteste. Und um zu prüfen, wer denn nun recht hat, reiten sie zurück nach Rom. Dort suchen sie eine nach der anderen auf und finden alle Frauen bei Banketten und Gelagen. Alle, bis auf eine, Lucretia, die Frau des Lucius Collatinus. Sie ist die einzige, die zu Hause sitzt, die Wolle spinnt und Sehnsucht nach ihrem Mann hat. Sie ist also das Ideal dessen, wie sich ein Römer seine Ehefrau vorstellt. Genau das aber wird ihr zum Verhängnis.
Den stillen Krieg der Lilien und Rosen erblickt Tarquin im Felde ihrer schönen Wangen.
Tarquin, also Sextus Tarquinus, ist einer dieser Feldherren. Ein Sohn des Königs mit zweifelhaftem Ruf. Und als er Lucretia sieht, heckt er seinen Plan aus. Er reitet zunächst mit den anderen zurück ins Lager, klopft aber am folgenden Abend erneut an ihre Tür. Nur diesmal kommt er alleine.
Lucretia, in Unschuld froh Gemut, begrüßt den hohen Gast mit Ehrerbieten, des innere Mängel äußere nicht verrieten.
Sie empfängt den Prinzen, bewirtet ihn wie einen Freund und weist die Diener an, ihm ein Zimmer herzurichten. Sie isst mit ihm, unterhält sich mit ihm, bis sie sich spätabends in ihre Gemächer zurückzieht, alleine. Tarquin aber schleicht sich kurz darauf aus seinem Zimmer und bricht in Lucretias Schlafgemach ein.
So tollkühn zu Lucretiens Bette schreitet der Herrscher Roms, von wilder Gier geleitet.
Sie erschrickt und wehrt sich.
Als meines Gatten Freund, verschone mich.
Sie erinnert Tarquin an ihre Gastfreundschaft und appelliert an seine Ehre, aber es hilft nichts.
Lucretia, spricht er, mein wirst du zur Nacht. Und sträubst du dich, bricht die Gewalt mir Bahn.
Tarquin zieht einen Dolch heraus und droht ihr. Er meint, er wolle einen Sklaven töten, die beiden Leichen nebeneinander im Bett drapieren und danach ihrem Mann erzählen, er hätte sie beim Ehebruch ertappt.
Doch gibst du nach, so bleibt dein Freund verschwiegen. Verschwiegene Schuld ist Schuld, die nicht getan.
Am nächsten Morgen reitet Tarquin zurück ins Lager und lässt eine verzweifelte Lucretia zurück. Er hat das Verbrechen begangen, sie aber ist gedemütigt und fühlt sich schuldig. Sie schickt deswegen einen Diener los, um ihren Mann und ihren Vater zu rufen. Sie erzählt den beiden, was geschehen ist und fordert sie zur Rache auf. Das allein aber reicht ihr noch nicht.
Ich darf den Frauen, die nach mir leben, kein Beispiel leicht gesühnter Sünde geben,
sagt sie, zieht einen Dolch und sticht sich ins eigene Herz.
Und Sohn und Vater weinten um die Wette, wer um Lucretia reichere Tränen hätte.
Die Nachricht vom Tod der Lucretia verbreitet sich schnell. Freunde kommen zusammen und tragen den Leichnam aus dem Haus. Sie beklagen das Unrecht, das ihr widerfahren ist und das schon lange die ganze Stadt beherrscht. Bis einer von ihnen, Brutus, die Wut bündelt und gegen den Tyrannen lenkt. Er stellt sich vor die Trauergemeinde hin und stachelt sie auf.
Nein, Römerheld, erweiche nicht dein Herz durch Tränen, Tau und unfruchtbare Klagen. Wir wollen unsere Peiniger wieder peinigen und Rom von allem, was verderblich, reinigen.
Schnell ward getan, was Brutus vorgeschlagen, und von dem ganzen Volk in Wut entbrannt, Tarquin auf ewig aus der Stadt verbannt.
Also die Etrusker mussten erstmal vom Thron gestoßen werden, bevor die Römer so richtig loslegen durften, bevor die Römer ihren Stempel in der Weltgeschichte hinterlassen haben. Hat Martin Krinner uns eben nochmal von erzählt hier in Eine Stunde History. Aber damit sind die Etrusker eben auch für unsere Geschichte, ja, für unsere Geschichte hier in Europa nicht unerheblich. Ich würde sogar sagen, nee, sie sind sogar ziemlich wichtig. Und deshalb gehen wir ihnen nochmal etwas genauer auf den Grund. Mit Petra Ammann, nämlich sie ist Historikerin und Etrusker-Expertin an der Uni Wien. Hallo Frau Ammann.
Hallo, ich begrüße Sie.
Wir haben schon gehört, Frau Ammann, wie immer, wenn wir so weit vor Christus unterwegs sind, ist es mit der Quellenlage nicht ganz unkompliziert. Aber was würden Sie sagen, seit wann sind die Etrusker in Italien?
Also wir können sagen, wir haben da archäologische Quellen, das sind die, auf die wir uns verlassen müssen. Also die beginnen so ab dem 10. Jahrhundert vor Christus, beginnt sich eine etruskische Kultur abzuzeichnen und die entwickelt sich dann ganz straight, sagen wir so, ab dem 9. Jahrhundert vor Christus sehr progressiv und sehr rasch weiter.
Kultur, die
das
sich,
ist also ja, sagen Sie? Praktisch dann das ganze erste Jahrtausend vor Christus, sprechen wir von der etruskischen Kultur.
Ein erheblicher Zeitraum auf jeden Fall. Ja. Und Sie sagen, etruskische Kultur, Hochkultur wäre sicher auch ein Ausdruck für Sie, oder?
Ja, absolut. Also wir sprechen von Hochkultur. Das meint, also das ist jetzt einfach per Definition, ohne abwerten zu meinen, sind das Kulturen, die eine Schrift haben. Ja, die auf die Informationen schriftlich aufzeichnen können. Und die Etrusker haben eben eine Schrift, ja, ab dem späten 8. Jahrhundert schreiben sie. Deshalb sprechen wir von Hochkultur. Also können sie Informationen auch für uns hinterlassen, schriftliche Informationen.
Und sie entwickeln sich, wie Sie selber sagen, Frau Ammann, straight und schnell weiter, scheinen ziemlich gut organisiert zu sein, weil sie ja eben ein großes Gebiet im heutigen Italien erobern und auch darüber hinaus noch Expansionswillen haben.
Ja, ja. Also das Kerngebiet ist ja so, das werden viele von Ihnen wahrscheinlich kennen, Toskana, also mittleres, westliches Italien, Toskana, westliches Umbrien, nördliches Latium. Das ist der Raum, den wir Kernetrurien nennen. Aber da haben sie von dort aus eben auch schon sehr schnelle Expansionsbewegungen in die nördliche Richtung, über den Apennin in die Po-Ebene, mittlere östliche Po-Ebene, angrenzende Adriaküste, zum Beispiel Bologna ist eine etruskische Gründung, ist lange eine etruskische Stadt, Mantua ist eine etruskische Gründung und Expansion Richtung Süden, nach Süditalien, nach Kampanien. Also das ist auch wirklich ganz frühes, erklärtes, starkes Kolonialgebiet der Etrusker, das sie sich ein bisschen mit den Griechen teilen müssen. Also Capua zum Beispiel ist etruskisch, Neapel griechisch. Da gibt es diese zwei Interessensströme sozusagen.
Okay, da muss man sich irgendwie miteinander arrangieren. Die Städte haben Sie jetzt eben schon angesprochen. Wir haben ja keinen klassischen etruskischen Zentralstaat. So etwas gab es zu der Zeit ja sowieso ohnehin eher weniger, sondern einen etruskischen Zwölf-Städtebund. War das was Besonderes für seine Zeit?
Nein, das ist eigentlich gar nichts Besonderes. Also ich kann vielleicht vom Prinzip her erklären, die Etrusker waren in Stadtstaaten organisiert.
Ja, was eigentlich aber wie die etwas, Griechen ja auch ähnlich.
Genau, was für diese Zeit etwas absolut nichts Ungewöhnliches war. Also autonome, politisch autonome Stadtstaaten, die ihre Angelegenheiten eben selber regeln, eigene Regierung, eigene Administration, kulturelle Vorlieben und so weiter. Aber da die Etrusker ja schon ein gewisses Gefühl der Zusammengehörigkeit hatten aufgrund ihrer Sprache, weil die Sprache Etruskisch ist etwas, was eben nur die Etrusker, eine wahrscheinlich nicht indoeuropäische Sprache, das ist schon sehr auffallend und hat sich von der Sprache zum Beispiel der Römer oder der Umbrer, die eine indoeuropäisch-italische Sprache sprechen, so sehr stark unterschieden.
Können Sie uns mal helfen, Frau Ammann, was heißt das, eine nicht-indoeuropäische Sprache in dem Fall, die Etrusker gesprochen haben?
Also eine, Sie wissen, große Sprachgruppen, also Deutsch gehört ja zum Beispiel auch zu den indoeuropäischen Sprachen und für die meisten einheimischen Völkerschaften Italiens haben eine indoeuropäische Sprache gesprochen, wie die Römer. Also Latein ist auch eine indoeuropäische Sprache, die Sprache der Samniten zum Beispiel, Samnitisch ist eine indoeuropäische Sprache, nicht so die etruskische. Also wir haben ungefähr 12.000 Inschriften, etruskische Inschriften, und wir gehen davon aus, dass es eben sich vermutlich um eine andere Sprachgruppe handelt, die eben nicht zur indoeuropäischen Sprachgruppe gehört, wie zum Beispiel auch, und das ist sehr interessant, das Rätische, die Sprache der Räter, ja im Alpenvoralpengebiet, die sprechen eine nicht indoeuropäische Sprache, die gewisse Verwandtschaft zum Etruskischen hat, und das ist natürlich auch historisch sehr interessant. Ja. Aber zum Beispiel auch die Ligurer in Ligurien, die haben vermutlich auch eine nicht-indoeuropäische Sprache gesprochen, obwohl wir da sehr wenige Inschriften haben. Also insgesamt ist Italien, das antike Italien, das macht es auch so extrem spannend für uns Historikerinnen und Historiker, ein Vielsprachengebiet. Also Sie müssen sich vorstellen, vor der römischen Kaiserzeit werden dort über 20 verschiedene Sprachen gesprochen.
Oh, Wahnsinn. Ja, nur in Italien.
Wahnsinn. Mhm. Nur in Italien, ja.
Wir haben jetzt schon die Etrusker ein bisschen besser kennenlernen dürfen, sie als Hochkultur definiert, mit einer besonderen Sprache, mit eigener Schrift. Wenn Sie so über die Etrusker nachdenken, Frau Ammann, was ist denn aber aus Ihrer Sicht so das Erste, was diese etruskische Kultur wirklich auszeichnet? Was fällt Ihnen als allererstes ein?
Also was ich immer sage, was mich, muss ich sagen, am meisten eigentlich beeindruckt, ist, dass die Etrusker die ganz großen Vermittler, Kulturvermittler sind, ja, der Innovationen des östlichen Mittelmeerraumes, der ja zu dieser Zeit zivilisatorisch schon deutlich weiter war, wo wir die großen Stadtkulturen haben.
Ja, da reden wir wieder von Griechenland, genau.
Ja, ich rede aber vor allem auch vom Nahen Osten, vom orientalischen Raum, von den Phönikern und diesem Bereich. Und die hatten sehr früh Kontakte mit den Etruskern, also Phöniker und dann etwas später auch die Griechen mit den Etruskern. Warum haben die sich alle für die Etrusker interessiert? Weil die Etrusker, das ist vielleicht auch für unsere Zeit nicht ganz uninteressant, auf den Ressourcen saßen, die in dieser Zeit interessant sind, und zwar das Eisen, also Metall. Also im 10. Jahrhundert beginnt ja die sogenannte Eisenzeit, die folgt auf die vorhergehende Periode der Bronzezeit. Und in der Eisenzeit ist eben Eisen das, was alle haben wollen, um ihre Werkzeuge, ihre Waffen und so weiter herzustellen. Und die Etrusker saßen auf ganz großen Vorkommen, mit zu den größten Eisenvorkommen im Mittelmeerraum. Deshalb haben sich die östlichen Gruppen, Phöniker, Griechen, schon sehr früh für Etrusker interessiert, um damit Handel, Tausch, damit sie an das Eisen kommen, das sie so nicht hatten in der Menge.
Und da kamen sie in diese Mittlerrolle sozusagen.
Genau, genau. Da kommt es zu den frühen Kontakten und den vielen, weil die Schrift zum Beispiel haben die Etrusker auch nicht selber erfunden. Die haben sie einfach von den Griechen übernommen im späten 8. Jahrhundert. Mhm. Und die Griechen haben es kurz vorher von den Phönikern übernommen. Mhm. Also die Buchstabenschrift.
Wenn wir beim Übernehmen sind, würde ich vielleicht gerne nochmal speziell auf Rom schauen. Weil da setzen sich die Etrusker ja als römische Könige an die Spitze. Und wenn man so querliest, findet man ja schon einiges, was sie getan haben sollen. Zum Beispiel die ersten antiken Abwasserkanäle, die Stadtmauer, ein Jupitertempel auf dem Kapitol, da wo sich später Michelangelo verewigen sollte. Also von wegen übernehmen. Haben die Etrusker, wenn es jetzt um Rom, diese ewige Stadt geht, da schon eine Menge Vorarbeit geleistet?
Ja, also definitiv. Also kulturell schaut Rom sehr lange zum großen Nachbarn nördlich des Tibers. Ja, das ist ja auch nicht weit. Sie müssen ja nur über den Tiber. Und da sind sie schon bei Veii, beim ersten großen etruskischen Stadtstaat, der Rom kulturell wie andere etruskische Stadtstaaten auch sehr lang wirklich prägend mitgeformt hat. Mhm. Das mit den Königen, also das waren vielleicht Könige mal mit etruskischen Ursprüngen, aber in dem Sinn, dass die Etrusker über Rom geherrscht hätten, das war nie der Fall. Mhm. Also auch Rom war ein autonomer Stadtstaat. Im latinischen Gefüge gehören zu den Latinern, waren aber jetzt auch nie fremd beherrscht. Mhm. Vielleicht abgesehen von einer kleinen Episode mit Porsenna, von dem Sie vielleicht mal gehört haben. Also von dieser kleinen, kurzen, ein wenige Jahre abgesehen von dieser Episode, haben wir nie eine etruskische Fremdherrschaft in dem Sinn über
Rom.
Das
ist eher eine Geschichte für die Römer, um zu zeigen, dass man sich da abgenabelt hat vielleicht. Ja?
Genau, genau. Aber kulturell natürlich Tempelbau, ganz stark Religion, Zeichendeutung, Priesterschaften und so weiter. Da war natürlich der etruskische Einfluss ganz wichtig. Mhm. Und die Römer übernehmen zum Beispiel auch die Schrift dann aus Südetrurien.
Mhm. Irgendwann gehen dann diese Etrusker aber auch vollständig in Rom auf. Kann man das so sagen? Oder würden Sie sagen, die Kultur geht unter? Oder wie würden Sie das beschreiben?
Nein, das, so wie Sie es zuerst formuliert haben, gehen auf, ist wahrscheinlich gar nicht so falsch. Also es ist ein schleichender Prozess. Ganz kurz zusammengefasst werden halt die Etrusker im Laufe von, so weiß ich was, 100, 150 Jahren bis ins frühe dritte Jahrhundert vor Christus ist das dann abgeschlossen, erobert von den Römern. Dann werden sie eingegliedert in ihr Machtsystem und schließlich, so der letzte große Paukenschlag, das gilt eigentlich für die meisten Bewohner Italiens, der Bundesgenossenkrieg 91 bis 89 vor Christus. Das ist sozusagen die letzte Revolte der von Rom besetzten Bewohnerschaften Italiens gegen Rom. Also eine Revolte von großen Teilen, bei der sich Etrusker gar nicht so beteiligt haben. Aber auf jeden Fall, dieser Krieg ist schwierig für Rom. Ja, und dann ist auch militärisch schwierig. Und da ergreift der römische Senat die Flucht nach vorn und erlässt eben zwei Gesetze, mit denen die noch nicht römischen Bürger in Italien, also die unterworfenen italischen Völkerschaften, Römer werden können, das römische Bürgerrecht bekommen können. Und das ergreifen 90 vor Christus die etruskischen Gemeinden, die etruskischen Stadtstaaten. Und so werden die mit einem Datum sozusagen, werden aus Etruskern Römer, aus Etruskerinnen Römerinnen, über ein Gesetz. Kulturell geht es dann noch weiter, das Etruskische, aber natürlich ist nach 90 vor Christus dann auch, also die verbindliche Sprache ist Latein und so weiter. Also das wird natürlich immer stärker und sie verschmelzen. Also die Etrusker gehen dann, wie andere Völkerschaften Italiens auch eben, auf in der römischen Kultur. Wobei das keine Einbahnstraße ist. Also das ist Geben und Nehmen.
Mhm. Aus Etruskern waren also Römer geworden, aber in den Römern steckte noch ziemlich viel von den Etruskern und damit haben sie sehr, sehr lange auch unseren Kontinent geprägt. Danke fürs Gespräch, Frau Ammann.
Bitteschön, sehr gerne.
Ich glaube, hier wird schon wieder wunderbar deutlich, wie Geschichte manchmal funktioniert. Frau Ammann hat uns ja eben die Etrusker als eine ganz vielschichtige und faszinierende frühe europäische Hochkultur geschildert. Aber bei den Römern waren sie eben Feindbild, ne? Die Schändung von Lucretia und diesen Tyrannenkönig, den man dann erstmal vom Hof jagen musste, um die Republik zu gründen. So oder so, Matthias, auf die etruskische Herrschaft, das ist erstmal historische Realität, folgt in Rom jetzt eine Republik, irgendwann so etwa um das Jahr 509 vor Christus. Wie lief's für diese römische Republik am Anfang?
Also wenn wir ehrlich sind, muss man sagen, erstmal keineswegs glanzvoll.
Okay.
Zwar hatten die Römer durchaus die Vorstellung, über die Apennin-Halbinsel so eine Art Vormachtstellung zu erreichen, aber sie waren erstmal in einer Verteidigungs- und Abwehrstellung verwickelt. Die Römer sahen sich nämlich umzingelt von anderen Völkern, die ebenfalls expandieren wollten. Umbrer, Sabiner oder eben auch Kelten, die weiter im Norden Italiens siedelten. 387 vor Christus kam es zu einer Schlacht der Römer gegen die Kelten.
Die Kelten, auch so eine spannende frühe europäische Hochkultur, dem wir uns ja auch schon in früheren Ausgaben eine Stunde History gewidmet haben. Das findet ihr übrigens immer noch alles in unserem Archiv, in unserem Feed, ist nichts von weg. Aber 387 vor Christus, Matthias, jetzt diese Schlacht. Was ist da passiert?
Also der keltische Stamm der Senonen hatte sich von Nordspanien bis Böhmen ausgebreitet. 390 oder 387 vor Christus drang einer dieser keltischen Stämme über den Apennin weiter in Richtung Rom vor. Und die Schlacht fand dann an der Allia statt. Das ist ein kleiner Nebenfluss des Tiber, rund 10 Kilometer nördlich von Rom. Die Kelten haben die Römer dabei nahezu überrannt. Anschließend wurde Rom monatelang belagert. Das Umland wurde gebrandschatzt, sodass Nachschub und Nahrungsmittel knapp wurden. Hunger und Krankheiten waren logischerweise die Folge. Diese Auseinandersetzung endete vermutlich jedenfalls mit einer Lösegeldzahlung, mit der sich Rom von den Kelten freikaufen konnte. Und die Folgen dieser Niederlage waren gravierend. Es gab ein schweres Trauma bei der Bevölkerung, es wurde eine Verteidigungsmauer um die Stadt herum gebaut und es gab eine Heeresreform.
Die Römische Republik war also gekommen, um zu bleiben. Das kann man wohl so sagen, aber sie musste sich ihren Platz in der Geschichte hart erkämpfen. Und dann machen wir weiter an der Stelle mit Angela Ganter. Sie ist Historikerin an der Uni Regensburg und Expertin für die antike römische Gesellschaft. Hallo Frau Ganter.
Ja, hallo, freut mich sehr.
Das ist natürlich eine schöne Story, die wir da heute schon kennengelernt haben, Frau Ganter. Die Römer, die schmeißen erstmal den letzten etruskischen König raus und machen dann Republik. Aber das wird sich ja unmöglich von heute auf morgen so easy peasy zusammengeruckelt haben. Lässt sich das rekonstruieren, welche Geburtsschmerzen diese junge Republik gehabt hat?
Ja, man kann ganz klar sagen, das ist natürlich kein Wechsel von einem Tag auf dem anderen. Mhm. Man muss aber da ganz deutlich zwei Ebenen in der Argumentation unterscheiden. Nämlich erstens, die römischen Geschichtsnarrative, die immer alles Wesentliche in die eigene Ursprungszeit versetzen, also sprich für diese Geschichtsnarrative der Römer selbst, gibt es diesen ganz klaren Bruch, auch in Analogie zur Abschaffung der Tyrannis in Athen. Das ist alles genau zeitgleich. Mhm. Und das heißt,
das ist die gute Story, auf die ich auch gerade so ein bisschen hinaus wollte, die Römer sich auch selbst erzählt haben.
Genau, also es ist für Selbstverständnis unglaublich wichtig, dass man sich vom Königtum abgrenzt, das nie wieder kommen sollte. Mhm. Wenn man jetzt aber auf die Quellen schaut, dann sieht man, das ist wahnsinnig schwierig, gerade zu den ersten zwei Jahrhunderten der Republik was zu sagen. Und diese ganzen Geschichtsnarrative sind extrem davon geprägt, was in späterer Zeit en vogue war oder diskutiert wurde, also sprich in der späten Republik, der frühaugustäischen Zeit. Also gibt es einige, die sagen, ja, man darf nicht zu quellengläubig sein oder man muss eigentlich bei der Dekonstruktion stehen bleiben, das ist irgendwie keine Lösung. Und da hat insofern Uwe Walter 2016 mal einen tollen Beitrag gebracht, weil er nämlich diese römischen Aristokratien, die in der Zeit wichtig waren, in das Umfeld, in das Regionalhistorische eingeordnet haben. Und da kann man dann ganz deutlich sehen, die Geburtsschmerzen der Republik sind auch gleichzeitig Geburtsschmerzen einer etruskisch-latinischen Aristokratie, die sich dort herausbildet. Mhm. Und da gibt es eine ganz super spannende Quelle, nämlich Kaiser Claudius. Der war wohl etruskologisch interessiert und hat dann einmal, also sehr, sehr viel später.
Also sehr viel später, genau, wollte ich ja gerade sagen.
Ja, aber in einer Rede einfach das, wie immer, so ein historisches Argument genommen. Und daher wissen wir, dass es wohl einen Etrusker namens Mastarna gegeben hat, der mit diesem König Servius Tullius gleichgesetzt ist. Und es gibt noch ein archäologisches Zeugnis in der Tombe François aus Vulci. Da kommt dieser Name auch wieder vor. Also sprich, dieser legendäre König ist ein etruskischer Aristokrat. Und da gibt es auch andere Episoden, zum Beispiel zu Lars Porsenna, der Rom erobert haben soll und auch dort geherrscht hat in den ersten Jahren oder Jahrzehnten der Republik. Ebenso die bekannte Story von Coriolan, der gegen seine eigene Heimatstadt gezogen ist. Mhm. All das spricht dafür, dass es eben vor allem Kriegereliten im zentralitalischen Raum waren, Warlords oder italienisch Condottieri, die da sich gegenseitig mit dem Gefolge ihrer Anhänger die Herrschaft streitig gemacht haben. Mhm. Und das prägte eben sowohl das römische Königtum als auch die ersten Jahrzehnte der römischen Republik. Und ja, man kann sogar noch weitergehen. Also es ist ganz klar, unter diesen Vorzeichen gibt es keinen Bruch in dem Sinne. Natürlich, in der römischen Selbsteinschätzung definierte man die Republik, indem man das Königtum ablehnte. Aber das Experimentieren, also gerade mit den obersten Positionen, das hat eine ganz lange Geschichte und das ist sozusagen auch das Erbe dieser Zeit für die ganze Republik. Und da kommt dann diese Chiffre von den Ständekämpfen. Mhm. Und man sieht, wie sehr diese Definition einer neuen Aristokratie, die sich da bildet, mit diesen beiden Entwürfen, also Königtum oder Republik, verwoben ist. Nämlich indem man immer wieder die Obermagistratur, die ja später Konsulat hieß, in Frage gestellt hat. Man sieht eine Gewaltbereitschaft nach außen und innen, natürlich das imperiale Ausgreifen Und natürlich dann auch am Ende der Republik, je nach sozialer Herkunft, eine ganz unterschiedliche Akzeptanz der Monarchie. Also das ist sozusagen im ganz großen Bogen, was heißt Geburtsschmerzen, aber es sind die langen Schatten, die dieses Königtum, was immer das ist, und die Geburtsstunde der Republik auf die Republik als Ganze auch wirft.
Ja, und jetzt nochmal brutal zusammengefasst kann man sagen, dieses Königtum, das etruskisch geprägte, bricht zusammen und dann müssen sich erstmal Aristokraten, Warlords haben sie die gerade genannt, irgendwie zusammenfinden in etwas Neuem, ja?
Naja, das ist ja die Frage, wie neu ist das wirklich oder kann man das eher in Kontinuitätslinien sehen? Also alle, die dann vor 500 waren und der letzte natürlich, Tarquinius Superbus, das ist gerade utopisch, das ist der überhebliche Tarquinius, das ist der schlechte König oder Tyrann, besser gesagt, wie in Athen, ja. Und Servius Tullius, Entschuldigung, ist ein guter König. Dagegen dann so Namen wie Lars Porsenna, ja, die kommen natürlich nicht direkt als Herrscher vor. Oder wenn, ist man dann irgendwie Prätor oder Konsul oder Magister Equitum. Aber ob der Unterschied wirklich immer so groß war zwischen diesen Namen, die wir kennen aus diesen Jahrzehnten, das ist die große Frage.
Ja, das ist das Experimentieren mit diesen Rollen, was Sie vielleicht auch gerade meinten.
Ja, so ist es, genau. Ja.
Wenn wir uns das jetzt aber eben mal alles nochmal anschauen im großen Ganzen. Ja, wir sind also in diesem Zeitraum 500 vor Christus. Rom, eine Stadt auf der italienischen Halbinsel, ist zu diesem Zeitpunkt aber eine Stadt, die davon irgendwann mal fast die ganze Welt zu beherrschen, noch sehr, sehr weit entfernt ist, oder?
Ja, in der Tat, ja. Auch da muss man wieder sehen, dass man Ebenen der Diskussion unterscheidet. Also ganz klar, für antike Gesellschaften ist das typisch, dass man in den Ursprung eines Gemeinwesens hineinlegt, in die Gründungsmythen, was auf Dauer bedeutsam sein sollte. Und natürlich muss dann auch schon Wesentliches genau in diesem Jahr 500 passiert sein. Und in der Überlieferung heißt es dann, ja, es gab einen Vertrag mit Karthago. Das hieß ja, dass Rom um 500 schon eine mediterran bedeutsame Macht gewesen wäre.
Das klingt für mich jetzt eher unrealistisch.
Ja, so ist es auch. Also ich sag mal, die meist jüngere Forschung ist sich auch weitgehend einig, dass eine Doublette eines Vertrags aus dem 4. Jahrhundert ist. Ja, und das ähnlich. Es gab möglicherweise tatsächlich einen Sieg über Latina mit daraus resultierenden Abkommen, aber welcher Art? Und in dieser Zeit ist eben auch überhaupt nicht klar. Also Rom ist keine dominante Macht in Latium. Das ist eine von 12 Städten im Latinerbund. Das Problem ist nur, man kann das alles ex post so schlecht ausblenden. Ja, also es ist eine lokale Macht. Und man hat vor allem mit Raub- und Plünderungszügen von den Bergvölkern, also auch Volskern, Äquern und so, die halt die fruchtbaren Ebenen befallen, zu kämpfen. Ja, aber wie gesagt, nicht nur die Römer, auch Historiker oder Archäologen können das schwer ausblenden. Und da sieht man sehr, sehr deutlich, dass Deutungen von Historikern und Archäologen immer auch an eigene Vorstellungen und Werturteile geknüpft sind. Ich kann ein Beispiel geben. Natürlich der berühmte Tempel des Jupiter Optimus Maximus auf dem Kapitol, der wohl gegen Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus errichtet wurde. Natürlich dann laut römischer Überlieferung genau im Jahr 587 eingeweiht. Also auch das alles natürlich
bisschen
mit der Gründung der Republik verbunden. Aber das Problem ist jetzt, wenn man da als Archäologe draufschaut, die Dimensionen des ersten Tempels sind heftig umstritten. Das ist nur aufgrund der Überbauung mit dem Konservatorenpalast aus Michelangelos Zeit sehr schwer immer zu erschließen. Und da gibt es sozusagen zwei Möglichkeiten. Ja? Also entweder war das in Anführungszeichen von Anfang an ein gewaltiger Tempel, der größte des Mittelmeerraums in dieser Zeit. Das spreche dann für das, wie es so oft kommentiert wird, das große Rom der Tarquinier. Und also insbesondere einige ältere italienische Forscher, also nicht nur in der Mussolini-Zeit, auch noch danach, haben diese These immer mit Vehemenz vertreten. Man kann sich schon, nein, da muss ich eigentlich nicht fragen, warum, ja? Und ja, genau. Und wenn man seriöser hinschaut, sage ich jetzt mal vorsichtig, dann sieht man, es gab sicherlich einen sehr viel kleineren Vorgängerbau. Ja? Anderes Beispiel, die servianische Stadtmauer, die dem Namen nach auch wieder auf diesen legendären König Servius Tullius zurückgeht oder zurückgehen soll. Und wir wissen, dass sie in der Mittleren Republik mit 11 Kilometern Länge und einem Areal von ja so 420 Hektar ungefähr das größte Stadtgebiet in ganz Italien umfasste. Aber auch da wieder die Frage, ist das wirklich 6. Jahrhundert oder 4. Jahrhundert? Und da gibt es eben auch doch jetzt archäologisch sehr deutliche Gegenstimmen gegen diese weitere Begründung für das sogenannte große Rom der Tarquinier, das eben nach dem Keltensturm erst, also nach 387, dann die Stadt als schutzlos erfahren wurde und die Stadtmauer als Ganze in dieser Form wirklich errichtet worden ist. Und man muss ja auch sagen, nur ein mächtiger, gut organisierter Stadtstaat kann ein solches Bauwerk überhaupt bewerkstelligen, aber klar, da beißt sich die Katze in den Schwanz, Entschuldigung. Da muss man halt sehen, manchmal auch, ja, wovon ist man überzeugt? Und das prägt halt auch sehr viele Interpretationen. Ja. Aber Sie sehen ja schon, ich bin eher überzeugt, dass Rom in der Zeit nur ein kleines Städtchen war.
Und eben eine Republik. Vielleicht können wir uns diesen Begriff nochmal kurz anschauen, Frau Ganter. Weil da müssen wir eben, denke ich, auch vorsichtig sein mit unserem heutigen Verständnis von Republik. Das war eine strenge Ständegesellschaft mit Menschen, die sehr viel hatten und Menschen, die sehr wenig hatten, oder?
Ja, genau. Also ich meine, zum Begriff Republik muss man ja sagen, das heißt einfach Res Publica, die öffentliche Angelegenheit. Und da, ja, das ist eigentlich ein Gummibegriff, noch vager als Demokratie. Ja, das kann erstmal alles sein. Also für die soziale Struktur heißt es erstmal gar nichts. Und ja, natürlich, es gab soziopolitische Konflikte in dieser Republik. Allerdings ist es sehr, sehr problematisch, von den sogenannten Ständekämpfen als einer einzigen zusammenhängenden sozialen Bewegung von, sagen wir mal, 500 bis 287, dem klassischen Endpunkt dieser Ständekämpfe, auszugehen.
Die Ständekämpfe zwischen Patriziern und Plebejern, meinen Sie?
Ja, genau, richtig. Genau, und das kann man ja an einem Punkt schon mal zeigen, nämlich, wer sind denn eigentlich die Patrizier? Ja, das ist eine geschlossene Gruppe spezifischer aristokratischer Clans, die dann in der frühen Republik Machtpositionen monopolisiert haben soll und das auch wahrscheinlich taten, vor allem religiöse Priesterschaften, also religiöse Positionen. Und Plebejer sind dann eben alle, die nicht Patrizier waren, eine sehr, sehr heterogene Gruppe. Das Problem ist nur für das frühe 5. Jahrhundert, dass man in der Forschung eigentlich weitgehend im Anschluss an Gaetano de Sanctis argumentiert, dass diese Gruppe sich erst im Verlauf des 5. Jahrhunderts überhaupt formiert hat, nämlich in der sogenannten Serrata del Patriziato. Also, das ist ja klar, ohne Patrizier kann es dann auch nicht diesen Ständekampf gegeben haben.
Das stimmt.
Allerdings sieht man schon in der Mitte des 5. Jahrhunderts, dass sich solche Exklusivierungstendenzen abzeichnen, unter anderem, weil eine bestimmte Form der Ehe, die Confariatio, sichtbar wird. Also diese Gruppe heiratet nur untereinander, nur sie erzeugt legitime Kinder. Und wir haben natürlich als wichtigstes Zeugnis das Zwölftafelrecht.
Aber kann man sagen, Frau Ganter, dass sich Rom dieses Prädikat Republik vielleicht sogar nach modernem, nach unserem heutigen Verständnis, vielleicht Stück für Stück dazu verdient oder vielleicht aneignet? Denn die Römer kannten ja schon sowas, oder korrigieren Sie mich, falls es falsch ist, sowas wie Rechtsstaat, also Zwölftafelgesetz, zu dem wir später noch kommen wollen, Gewaltenteilung und Volksvertretung waren ja schon Ideen, die es auch in der Römischen Republik gab.
Ja gut, also der Begriff Gewaltenteilung ist natürlich als solcher anachronistisch. Und ja, die Frage ist immer, wie definiert man Republik? Und ein Römer würde das immer, also jedenfalls in der Zeit, die wir dann auch in den Quellen beobachten können, sprich zwischen 300 und ja, also weit in die Kaiserzeit hinein, so definieren, dass es da primär wirklich um das Agieren in der Öffentlichkeit, für die Öffentlichkeit und für das Gemeinwesen geht. Das ist nämlich das Selbstverständnis der Elite, die sich dann in diesen sogenannten Ständekämpfen formiert, der Nobilität, und das ist eben die Verschmelzung von plebejischer Elite und Patriziern. Und das hat mit institutionellen Festlegungen zunächst mal erstmal gar nichts zu tun, sondern es ist wirklich ein Selbstverständnis einer Gruppe, die sich ganz dem Dienst an dieser Res Publica, also an den öffentlichen Aufgaben, verschreibt und sich darüber auch legitimiert. Und wie das dann institutionell sich aufformt, das hat zum Teil auch damit zu tun, dass man extrem miteinander konkurriert und dieses System irgendwie funktionieren muss. Also institutioneller Ausbau von bestimmten Ämterpositionen, erst gibt es nur einen Prätor, dann zwei, dann vier und so weiter, hängt auch mit diesem Konkurrenzkampf zusammen. Also da ist jetzt nicht von Anfang an, also ganz im Gegenteil, eine Vision von irgend so etwas wie Verfassung. In schriftlicher Form gibt es das sowieso ja erst in der Neuzeit, ja, sondern ja, hands-on sozusagen, aber ganz entscheidend mit diesem Verständnis von Republik ist eigentlich das Selbstverständnis einer Elite, die sich in dieser Zeit ausprägt.
Okay, dann andersrum gefragt, mit dem, was wir heute unter Republik verstehen, hatten die Römer ganz am Anfang sehr, sehr wenig zu tun.
Ja, davon können wir ausgehen. Also das waren wahrscheinlich wirklich verschiedene Warlords mit ihren Anhängern, die da erstmal ja, um die Vorherrschaft gekämpft haben. Und dann kommt eben dazu, wenn sie jetzt auf diese legale oder rechtsstaatliche Ebene kommen, auch das natürlich ein anachronistischer Begriff, Das ist sehr spannend zu beobachten, dass eben in diesem 5. Jahrhundert im griechischen Raum, aber eben auch in Zentralitalien offensichtlich die soziopolitischen Verwerfungen so stark waren, also im Falle Roms vor allem die sozialen, dass so etwas wie eine rechtliche Kodifikation überhaupt nötig wurde. Und das ist schon sehr viel, jetzt mal unabhängig davon, was da genau geregelt wurde. Das ist schon bemerkenswert in dieser archaischen Gesellschaft. Aber natürlich die Frage, was ist ein Rechtsstaat? Das sind alles Begriffe, die man als Althistoriker da sicherlich noch nicht anwenden würde.
Und die Römer damals natürlich selbstverständlich auch nicht kannten. Genau, Angela Ganter, Historikerin hier von der Uni Regensburg in Eine Stunde History. Danke fürs Gespräch, Frau Ganter.
Ja, gerne.
Es ist ein bisschen ähnlich wie zuletzt mit der Demokratie, könnte man sagen. Was die Griechen damals Demokratie genannt haben, 500 Jahre vor Christus, das hat nicht unbedingt was mit dem zu tun, was wir heute drunter verstehen. Und eben auch, was die Römer 500 vor Christus unter Republik verstanden haben, hat vielleicht nicht allzu viel mit dem zu tun, was wir heute draus machen. Aber natürlich gibt es da Ideen und Konstanten, die ganz wichtig sind, vom Anfang bis jetzt. Und was bei den Römern wirklich sehr auffällt, Matthias, das wollen wir jetzt nochmal speziell anpacken, das ist die Rechtsprechung. Das fällt vor allem auf, wenn man sich anschaut, wie das vor der Republik gehandhabt wurde.
Ja, nämlich nach Grundsätzen, die nicht schriftlich festgehalten waren. Mhm. Alle Gesetze und natürlich auch alle Strafen bei Vergehen waren mündlich überliefert oder beruhten auf Gewohnheitsrecht. Recht wurde von Beamten oder auch von Priestern gesprochen und damit waren Angeklagte der Willkür oder der Tagesform dieser Beamten und Priester ausgesetzt. Noch brisanter wog der Vorwurf der Plebejer, also jenen Bürgern Roms, die nicht dem Adel zuzurechnen waren, also meistens Bauern oder Handwerker, dass sie gegenüber den Patriziern vor Gericht ungleich behandelt würden. Es gab verschiedene Versuche der Plebejer, diesen Zustand zu ändern, zum Beispiel 462 vor Christus, als sie ein Ackergesetz forderten, das ihnen Rechtssicherheit gewährte und ihnen einen Teil eines Landes zusprachen, das sie miterobert hatten.
So, und daraus ist tatsächlich was Historisches erwachsen, muss man sagen.
Ja, weil die Patrizier hatten keinen Bock auf Streit in der Stadt und willigten schließlich nach ernsthaften Protesten der Plebejer ein, das sogenannte Zehn-Männer-Kollegium mit den Befugnissen eines Magistrats auszustatten und zu beauftragen, die bis dahin mündlichen Regeln des Zusammenlebens in Rom aufzuschreiben. Zunächst soll eine dreiköpfige Delegation nach Athen geschickt worden sein, um die dortigen Gesetze und Regeln zu studieren. Auch wenn später ein eigenständiges römisches Recht entstand, waren die griechischen Einflüsse unübersehbar. Aber es dauerte noch 10 Jahre bis 451 vor Christus, das Zehn-Männer-Kollegium fertig war und die Gesetze Roms auf 12 Bronzetafeln auf dem Forum Romanum öffentlich und für jeden einsehbar ausgestellt waren. Aber eine Einschränkung muss ich machen. Zweifelsfrei nachweisen kann man die Existenz dieser Tafeln nicht, aber es spricht sehr vieles dafür, dass es sie gegeben hat, auch wenn die Originaltafeln leider verloren gegangen sind.
12 Bronzetafeln leider verschollen, aber die Idee zu gut, um sie zu vergessen. Und deshalb sprechen wir heute noch eben über diese berühmten 12 Tafeln, dieses 12-Tafel-Gesetz der Römer. Und das machen wir jetzt auch nochmal mit Thomas Rüfner. Er ist nämlich Jurist und Experte für das historische römische Recht. Hallo, Herr Rüfner.
Hallo, freut mich.
Und sehr spannend finde ich, Herr Rüfner, von wegen hier mal so der Reihe nach, ja, dass die Römer sich das nicht alles selbst ausgedacht haben, sondern sie haben eben einen Trupp nach Griechenland geschickt, um sich schlau zu machen. Wo und bei wem genau eigentlich? Also wo haben Sie sich da juristische Inspiration geholt?
Ja, dazu sind unsere Quellen nicht so ganz eindeutig. Es gibt ja verschiedene Berichte über die Entstehung der 12 Tafeln, die alle mit großem Abstand zu den Geschehnissen geschrieben sind. Der Historiker Titus Livius spricht davon, dass eine Gesandtschaft nach Athen geschickt worden sei. Eine andere Quelle, der Jurist Pomponius, der noch etwas später geschrieben hat, sagt allgemein, man habe bei griechischen Städten angefragt und habe einen Mann aus Ephesus als Gewährsmann gehabt. Dass man sich irgendwo erkundigt hat, ist also wahrscheinlich, aber ganz genau lässt sich nicht sagen, wo. Viel spricht dafür, dass man sich eher an die griechischen Städte, die ja ganz in der Nähe in Süditalien lagen, gewandt hat, als wirklich bis nach Athen gereist ist.
Ja, okay. Also haben wir mal wieder das Problem der Quellenlage in so frühen Zeiten. Aber dass sie in Griechenland waren, das halten wir schon für plausibel.
Dass es irgendeine Auskunft aus Griechenland gab oder Orientierung an griechischen Vorbildern, das halten die meisten modernen Forscher für naheliegend.
Jetzt wüsste ich gern mal, was Sie eigentlich vielleicht als Jurist zu diesen 12 Tafeln sagen, Herr Rüfner. Mal eben eine kurze persönliche Frage, weil wir hatten es hier zum Beispiel schon mal mit einer Altorientalistin, als wir über die Keilschrift der Sumerer gesprochen haben. Ja. Da hat sie gesagt, da kriegt sie wirklich als Person, als Forscherin auch Gänsehaut, wenn sie sich mit sowas beschäftigt. Wie ist denn das mit Ihnen, wenn Sie sich dieses 12-Tafel-Gesetz anschauen, an die alten Römer denken? Beeindruckt Sie das noch irgendwie?
Also das römische Recht beeindruckt mich sehr. Ich muss aber sagen, dass mich mehr beeindruckt, was die Römer später aus ihrer Rechtsordnung gemacht haben, als was ganz am Anfang steht. Wir haben es ja hier mit einzelnen, ganz archaischen Sätzen zu tun. Und die eigentliche Besonderheit des römischen Rechts auch im Vergleich zu anderen antiken Rechten besteht ja darin, dass man eine Rechtswissenschaft entwickelt hat und eine ganz ausdifferenzierte Rechtsordnung. Und das ist eigentlich das Werk der späteren Juristengeneration.
Okay, dann kommen wir vielleicht zu denen gleich auch nochmal. Fangen wir aber mit dem 12-Tafel-Gesetz an. Wenn Sie das mal beurteilen müssten, sagen wir mal vielleicht so hinsichtlich seiner juristischen Tragfähigkeit, würde ich jetzt mal sagen, hat dieses 12-Tafel-Gesetz ja tatsächlich zu sowas wie mehr Rechtsstaatlichkeit oder auch zu einer gerechteren Gesellschaft geführt?
Ja, das ist, also einerseits ist natürlich Rechtsstaatlichkeit ein großes Wort für diese frühe Zeit, wo auch Rom ja ein kleiner Stadtstaat oder mehr ein Dorfstaat ist aus heutiger Sicht. Zudem wissen wir über den Zustand des Rechtssystems, wenn man davon sprechen kann, in der Zeit unmittelbar nach den 12 Tafeln ja erstmal relativ wenig, sodass sich schwer beurteilen lässt, ob sich da was gebessert hat. Die römische Überlieferung selbst spricht ja im unmittelbaren zeitlichen Kontext der 12 Tafeln von einem krassen Fehlurteil und einem bewussten Unrechtsurteil des Appius Claudius in der Sache der Bürgertochter Verginia, die er als Sklavin in Anspruch nehmen wollte, wo er gegen sein eigenes Gesetz gleich verstoßen haben soll. Okay. Also sicherlich war das ein Versuch, wichtige Rechtsregeln festzulegen und damit Sicherheit zu schaffen, sie auch bekannt zu machen. Aber ob das unmittelbar zu Rechtsstaatlichkeit geführt hat, würde ich doch bezweifeln im modernen Sinne.
Obendrein lassen sich Gesetze ja auch leider missbrauchen.
Ja.
War denn in Rom es zumindest aber bekannt, transparent, worum es bei diesen 12 Gesetzen geht?
Das wird man annehmen können. Es ist ja belegt oder überliefert, dass sie öffentlich aufgestellt waren. Es ist aus späterer Zeit auch überliefert, dass man in der Schule ihren Inhalt lernte. Also dass die Bevölkerung von Rom eine Vorstellung von diesen 12 Tafeln hatte, davon wird man wohl ausgehen dürfen. Allerdings enthalten diese 12 Tafeln nicht die gesamte römische Rechtsordnung. Sie legen sich für einzelne Fragen fest und setzen eigentlich voraus ein System, das zu einem großen Teil auf ungeschriebenen Gewohnheiten beruht. Mhm. Und dass dieses System für jeden Bürger durchschaubar war, wird man nicht annehmen können.
Ja, auch wieder wahr. Hätten Sie eigentlich mal ein konkretes Beispiel für uns, was so drauf stand auf diesen 12 Tafeln?
Ja, Sie fangen an, das ist sehr berühmt, mit Regelungen über den Prozess, aus heutiger Sicht über den Zivilprozess, also die rechtliche Auseinandersetzung zwischen zwei Bürgern, und fangen an mit der Vorladung vor Gericht. Also ganz am Anfang stand wohl der Satz, si injus vocat ito, wenn also einer vor Gericht ruft, soll der andere auch kommen. Mhm. Und es geht dann weiter mit Regelungen, wenn der andere sich weigert, dass man ihn dann im Wege der gewaltsamen Selbsthilfe vorführen kann. Und der weitere Gang des Prozesses wird dann beschrieben. Das ist ein großes Thema. Andere Themen sind das Erbrecht, Bestattungsrecht, ganz viele verschiedene Dinge.
Mhm. Aber wenn wir jetzt mal mit diesem ersten Satz schon anfangen, mit dieser Gerichtsbarkeit, das ist ja schon eine Vorstellung, die es eigentlich bis in die Moderne weitergeschafft hat, oder?
Ja. Naja, wir haben heute nicht mehr die mündliche Vorladung, dass man also seinen Gegner aufsucht und unmittelbar auffordert, mitzukommen.
Ja gut, das stimmt.
Aber
wohl,
wir haben natürlich immer noch die Notwendigkeit, dass ein Zivilprozess in Anwesenheit beider Parteien ablaufen muss, wenn es seine Richtigkeit haben soll. Und wir haben auch heute noch das Problem, wie man insbesondere einen Beklagten, der nicht mitmachen will, zur Kooperation zwingt.
Mhm. Das ist richtig. Sie haben gesagt, Herr Rüfner, was Sie aber besonders beeindruckt, ist das, was die Römer dann eigentlich aus diesen 12 Tafeln gemacht haben, wie sie das Rechtssystem weiterentwickelt haben. Wie haben Sie das denn gemacht?
Naja, wir haben eben Zeugnisse davon, dass einige Zeit nach den 12 Tafeln, vielleicht so etwa ab dem Anfang des 3. Jahrhunderts vor Christus, sowas wie eine Rechtswissenschaft entsteht. Das heißt, die Römer haben sich systematisch mit dem Recht beschäftigt, haben die bestehenden überlieferten Sätze des Gesetzesrechts und des Gewohnheitsrechts durchdacht, in Systeme gebracht, in großen Lehrbüchern und Kommentaren dargestellt und weiterentwickelt. Und dabei haben sie auch sich auf griechische Vorbilder stützen können, insofern als die griechische Philosophie ihnen die Argumentationsweisen, das logische Schließen, die Kategorien geliefert hat. Aber das aufs Recht anzuwenden, ist eben etwas, was erst die Römer geschafft haben. Und daraus ist dann ein sehr differenziertes Recht entstanden, bei dem nicht Gesetze im Vordergrund stehen, sondern die Rechtslehren und Rechtsmeinungen, die von den Juristen entwickelt wurden und die dann aufgezeichnet, überliefert und auch vor Gericht praktiziert wurden.
Wir haben das heute schon angerissen, Herr Rüffner, und Sie haben es ja selber auch gerade gesagt. Zu dieser Zeit, in der wir uns da gerade bewegen, ist Rom ja eigentlich noch eine Art Stadtstaat. Also noch weit entfernt von dieser absoluten Supermacht. Und da heißt es immer wieder, auf dem Weg zu dieser Supermacht, dieser globalen Macht, mussten erst innere Konflikte überwunden werden in Rom, bevor man so wachsen konnte. Hat diese juristische Entwicklung aus Ihrer Sicht auch was damit zu tun, dass Rom so groß wurde, wie es dann war?
Das würde ich schon annehmen. Diese Rechtsordnung ist ja auch eine gewaltige Organisationsleistung, die es also ermöglicht hat, ein großes Reich zu verwalten und überall einheitliche Regelungen durchzusetzen, ohne die heutigen Kommunikationsmöglichkeiten, also ohne dass die Zentrale jederzeit überall eingreifen konnte. Und natürlich ist dieses Recht auch in manchen seiner Eigenarten dazu geeignet, zu integrieren, also neue Bevölkerungsschichten zum Mitwirken in diesem Staatswesen zu animieren. Es gab zum Beispiel Anreize dafür, in der kommunalen Selbstverwaltung mitzuwirken. Das konnte dazu führen, dass man das Bürgerrecht erwarb. Also auf verschiedene Weise ist das ein Recht, das darauf angelegt ist, dieses große Reich zusammenzuhalten.
Und nochmal zu den 12 Tafeln, Herr Rüffner. Ich glaube, bis heute kann man oben, widersprechen Sie mir, falls es nicht stimmt, ich habe noch nie darauf geachtet, oben am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eine Darstellung des 12-Tafel-Gesetzes sehen. Stimmt das?
Ja, das ist richtig, dass also an dem Gebäude des ehemaligen Reichsgerichts, das war ja ursprünglich das Reichsgericht für die ordentliche Gerichtsbarkeit, also für Zivil- und Strafsachen, eine solche Darstellung zu finden ist. Das hat weniger damit zu tun, dass nun unmittelbar Sätze des 12-Tafel-Rechts dort noch angewendet wurden, aber damit, dass eben das römische Recht für die deutsche Rechtsordnung eine große Vorbildwirkung hat. Man hat ja vom deutschen bürgerlichen Gesetzbuch als ein in Paragraphen gegossenes Pandektenlehrbuch, also ein Lehrbuch des römischen Rechts gesprochen. Und das römische Recht hatte also eine ganz zentrale Stellung als Vorbild, das von dem auch ganz konkrete Regelungen weiterleben im heutigen deutschen Recht.
Und zeigt aber auch, das ist heute so ein bisschen so ein roter Faden in unserer Ausgabe, wie gut die Römer darin waren, Geschichten über sich selbst zu erzählen, oder? Weil Sie haben uns ja gerade beschrieben, dass dieses 12-Tafel-Gesetz selbst vielleicht nur der Anfang einer großen Rechtsentwicklung war. Aber an dieses 12-Tafel-Gesetz erinnern sich trotzdem noch alle.
Ja, ich glaube, das gehört zum römischen Recht, aber vielleicht zu allen Rechtsordnungen dazu, dass man Gründungsmythen erzählen kann, dass man also Geschichten erzählen kann, die das auch greifbar machen, wozu eine Rechtsordnung gut ist, wie sie entstanden ist. Vieles davon ist eben aus heutiger Sicht nicht historisch gesichert, aber es ist eben Teil dessen, was das römische Recht für die Zeitgenossen, aber auch für uns lebendig macht und eben seinen Vorbildcharakter auch ein Stück weit begründet.
Rechtswissenschaftler Thomas Rüffner hier bei uns in 1 Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Rüffner.
Ich danke vielmals.
Ihre Gesetze also, Ihre Rechtsprechung, die schlichte Idee, eigentlich ist es ja wirklich eine schlichte Idee, Gesetze einfach mal aufzuschreiben und für alle sichtbar zu machen, ja, diese Ideen der Römer, die beeinflussen uns bis heute schon noch sehr. Und das ist eigentlich nur der Anfang. Wir sagten ja schon, diese Römer werden noch eine Weile uns erhalten bleiben hier in 1 Stunde History der Reihe nach. Denn Matthias, wenn wir auf uns heute schauen, ne, die Bundes... Republik, ja, in der wir leben, steckt noch viel Rom drin.
Sehr viel, muss ich sagen. Und es gibt da ein wunderbares, treffendes, bauliches Beispiel. Gegen Ende des 1. Jahrhunderts wurde von den Römern in Arles in Frankreich eine Kolonie, also ein militärischer Posten in der Provinz Gallien, aufgebaut. Da wurde ein Amphitheater erstellt, um die dort stationierten Soldaten, aber natürlich auch die Bevölkerung mit Theateraufführungen und anderen Darbietungen zu unterhalten. Arles wurde ein sehr bedeutendes Handelszentrum und wuchs. Als die Römer am Ende des 5. Jahrhunderts aber Gallien nach und nach verlassen haben, blieb das Amphitheater bestehen. Die Menschen nutzten das Bauwerk anfangs als Stadtmauer und bauten im Inneren ihre Häuser. Bald wurde das Innere des Amphitheaters von mehr als 100 Häusern besiedelt. Aber nach und nach wurde es zu klein und zu eng und die Menschen wurden wieder außerhalb des Bauwerks angesiedelt. 1844 schließlich wurde das Amphitheater nicht nur geräumt, sondern auch restauriert. Und seitdem liegt das Relikt der Römerzeit mitten in der Stadt, umgeben vom modernen Leben der Menschen in Arles. Und das ist ein wunderbares Sinnbild. Wie die Menschen aus dem Amphitheater herausgingen, ist Europa aus der Römischen Republik hervorgegangen. Das Erbe Roms liegt wie das Amphitheater in Arles mitten unter uns.
Boah, Matthias. Da hast du dir aber ein schönes Schmankerl überlegt zum Ende. Ein Träumchen. Und Arles, by the way, Leute, unbedingt einen Besuch wert. Also wie versprochen, es wird demnächst noch sehr, sehr viel Rom geben hier in einer Stunde History. Der Reihe nach könnt ihr euch sicher sein. Nächste Woche aber, das müssen wir dazu sagen, geht es erstmal wieder zurück nach Asien. Wir waren ja vor ein paar Wochen bei den Sumerern, ne, der ersten Hochkultur der Welt, eben in Asien, im heutigen Irak, im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. Und da ist der Lauf der Geschichte natürlich auch nicht stehen geblieben. Nein, nächste Woche widmen wir uns einer absoluten Weltmacht, einer Hochkultur natürlich, nämlich dem Großreich der Perser. Das macht dann Steffi Orbach mit euch. Und ich sage erstmal danke für heute an dich, Matthias, an die Producer und Technik der Sendung, an das ganze Team und verabschiede mich von euch. Bis nächste Woche. Markus Dichmar, mein Name. Ciao, macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.